Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 261. Vers der zweiten Sure, der Sure Barare.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung dieses Koranverses, der den uneigennützig Spendenden verheißt. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Diejenigen, welche ihr Gut auf dem Wege Gottes hingeben und ob dessen weder Ansprüche geltend noch Vorhaltungen machen. Ihre Belohnung bei Gott ist gewahrt und weder Angst noch Kummer wird über sie kommen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 3. März 2022, gleich dem 12. Eswand 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Registrierung von 5 historischen Denkmälern Irans in der Liste des Erbes der islamischen Welt der ITESCO. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran ist gegen einen Krieg in der Ukraine und bereit, mit Hilfsmaßnahmen zu helfen. Amir Abdullahian. Einigung in Wien erfordert eine realistische Haltung westlicher Seiten. Demonstranten fordern Kongress auf, Rolle der USA im saudischen Krieg gegen Jemen zu beenden. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran ist gegen einen Krieg in der Ukraine und bereit, mit Hilfsmaßnahmen zu helfen. Irans Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat die Forderung nach einer politischen Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine erneuert und erklärt, Teheran sei bereit, mit dem Internationalen Roten Kreuz bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe zusammenzuarbeiten. In einem Telefonat am Mittwoch besprachen Amir Abdollahian und der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, IKRK, Peter Maurer, Hilfslieferungen in Grenzgebieten der Ukraine und die humanitäre Lage im Jemen und in Afghanistan sowie Möglichkeiten zur Stärkung der bilateralen Beziehungen. Der iranische Außenminister betonte die Bedeutung einer politischen Lösung der Ukraine-Krise und sagte, Krieg ist keine Lösung. Unmittelbar nach Ausbruch des Konflikts habe Iran einen Sonderausschuss zur Verbesserung der humanitären Lage eingerichtet, sagte er. Maurer seinerseits informierte den iranischen Außenminister über seine Gespräche mit den russischen und ukrainischen Verantwortlichen über die Entsendung humanitärer Hilfe, den Austausch toter Soldaten und den Zugang zu Kriegsgefangenen. Amir Abdollahian und Maurer vereinbarten, dass medizinische und Hilfsteams der Rotkreuz- und Rot-Halbmond-Gesellschaften in Grenzgebieten eingesetzt werden, um den Vertriebenen zu helfen. Unterdessen erklärte Irans ständige Botschafter bei den Vereinten Nationen, Majid Tahrawanchi, warum Teheran sich bei der Abstimmung über eine antirussische Resolution der UN-Generalversammlung der Stimme enthielt. Wir glauben, dass es dem aktuellen Text der Resolution vor der Generalversammlung an Unparteilichkeit und realistischen Mechanismen zur Lösung der Krise mit friedlichen Mitteln mangelt. Darüber hinaus wurde nicht allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Möglichkeit gegeben, Verhandlungen über den Text der Resolution aufzunehmen, sagte Tahrawanchi am Mittwoch. Amir Abdollahian, Einigung in Wien erfordert eine realistische Haltung westlicher Seiten. Der iranische Außenminister hat die Bedeutung der verbleibenden Fragen bei den Wiener Gesprächen unterstrichen und erklärt, die westlichen Seiten müssten realistisch sein und politische Entscheidungen treffen, um eine Einigung über die Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA zu erzielen. Teheran hat bisher viele Initiativen zur Lösung des Problems vorgestellt. Und eine Einigung erfordert jetzt eine politische Entscheidung und eine realistische Haltung des Westens, sagte Hossein Amir Abdollahian am Mittwoch bei einem Telefongespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi. Amir Abdollahian betonte die Notwendigkeit, dass das Ergebnis des Wiener Verhandlungsprozesses die nationalen Interessen Irans, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, bewahrt. Er äußerte bei dem Telefongespräch auch seine Zufriedenheit über die enge Zusammenarbeit zwischen Iran und China in Wien und sagte, es sei von entscheidender Bedeutung, dass die beiden Länder diesen Trend fortsetzen. Der chinesische Außenminister wies seinerseits auf die engen Kontakte zwischen Teheran und Peking in Bezug auf die Wiener Gespräche hin und sagte, dass viele Erfolge durch Koordination und gemeinsame Anstrengungen erzielt worden seien. Wang sagte, die verbleibenden Themen in Wien seien von großer Relevanz. China verstehe und unterstütze die rationalen Forderungen der iranischen Seite, sagte er weiter. Wang brachte zudem seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Gespräche letztendlich zu einer Einigung führen. In den vergangenen Tagen erklärten Diplomaten, die an der 8. Verhandlungsrunde in der österreichischen Hauptstadt teilnahmen, dass eine Einigung möglich sei, sofern die verbleibenden Fragen gelöst würden. Demonstranten fordern Kongress auf, Rolle der USA im saudischen Krieg gegen Jemen zu beenden. Dutzende Amerikaner haben in New York City eine Demonstration abgehalten, um den blutigen, von Saudi-Arabien geführten Krieg gegen den Jemen anzuprangern und den Kongress aufzufordern, einen Vorschlag zu unterstützen, der die verfassungswidrige US-Beteiligung an der Aggression beendet. Der Protest fand am Dienstag vor dem Büro des Kongressabgeordneten Gregory Meeks, Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses, statt. Die Teilnehmer trugen Plakate und skandierten Slogans und forderten Meeks auf, eine Resolution der War Powers Resolution zum Jemen zu unterstützen, die von den zwei demokratischen Kongressabgeordneten Pramila Jayapal und Peter DeFazio vorgelegt wurde. Kauthar Abdullah, eine Organisatorin des Komitees der jemenitischen Allianz, sagte, das Ziel der Demonstranten am Dienstag sei es, Meeks unter Druck zu setzen, den Antrag zu unterstützen, der eine Abstimmung im Senat erzwingen würde, um die verfassungswidrige US-Beteiligung an der Militärinvasion im Jemen zu beenden. Wir werden nicht zusehen, wie die Verfassung ignoriert wird und das jemenitische Volk 7 Jahre lang unter diesem nicht autorisierten Krieg leidet, sagten die Gesetzgeber, die die Resolution vorgeschlagen hatten, in einer Erklärung. Kurz nach seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr erklärte US-Präsident Joe Biden, er werde die amerikanische Unterstützung für Offensivoperationen im Krieg beenden. Ein Jahr nach seiner Präsidentschaft genehmigte das Weiße Haus jedoch weiterhin Waffenverkäufe an das Riad-Regime. Ohne die Unterstützung der USA wäre Saudi-Arabien nicht in der Lage, seine täglichen Bombenanschläge auf den Jemen durchzuführen, sagte Anel Shelin, wissenschaftliche Mitarbeiterin für den Nahen Osten am Quincy Institute. Unsere Waffenverkäufe und laufenden Wartungsverträge mit der saudischen Luftwaffe verwickeln die Amerikaner direkt in den Hungertod und den Tod einer 250.000 Jemeniten. Da andere gesetzgeberische Wege gescheitert sind, wird nur eine War Powers Resolution die Unterstützung der USA für diesen verheerenden Krieg beenden. Hamas ruft zu verstärktem Widerstand gegen israelischen Terrorismus auf. Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat die Ermordung von 3 Palästinensern im besetzten Westjordanland innerhalb von weniger als 24 Stunden als ernsthafte Eskalation verurteilt, die mit verstärktem Widerstand beantwortet werden sollte. Es gibt keine Möglichkeit, die israelische Besatzung abzuschrecken, außer durch mehr Gewalt, sagte die Abteilung für nationale Beziehungen der Hamas im Westjordanland am Mittwoch in einer Erklärung, berichtete das palästinensische Informationszentrum. In der Erklärung hieß es, die stärkste Antwort auf den israelischen Terrorismus sei, den Widerstand zu intensivieren und den israelischen Streitkräften bei ihren Überfällen auf die palästinensischen Städte schwere Verluste zuzufügen. Die Erklärung kam, als am Dienstag 3 Palästinenser von israelischen Streitkräften im Westjordanland getötet wurden. Israelische Streitkräfte töteten am frühen Dienstag 2 junge palästinensische Männer, die als Abdullah al-Husari und Shadi Khalid Najm identifiziert wurden, bei einem tödlichen Überfall auf das Flüchtlingslager Jenin im Westjordanland. Später am Tag erschossen israelische Streitkräfte einen 3. Palästinenser, der als Ammar Shafir Abu Afifa identifiziert wurde, in der Nähe der Stadt Beit Fajr, südlich von Bethlehem. Israel besetzte das Westjordanland und den Gazastreifen, Gebiete, die die Palästinenser für einen zukünftigen Staat wollen, während des 6-Tage-Krieges zwischen Israel und den arabischen Ländern im Jahr 1967. Die israelische Menschenrechtsgruppe B'Tselem sagte Ende letzten Jahres in einem Bericht, dass das israelische Regime Siedlergewalt als Strategie benutzt, um das besetzte Westjordanland zu übernehmen und Palästinenser von ihrem eigenen Land zu vertreiben. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 14 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 9 Grad, Mashhad 13 Grad, Isfahan 15 Grad, Shiraz 15 Grad und Bandar Abbas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In schneller Abfolge kommunikativer, politischer und militärischer Aktionen hat Russland das Heft des Handelns in Mittelosteuropa an sich gerissen. Washington und die NATO können jetzt nur noch zuschauen, welche Stücke Moskau wie schnell aus dem ukrainischen Staatsgebiet unter seine Kontrolle bringt, erläutert der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, in unserem Interview. Heute hören Sie den sechsten und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Herr Hörstel, die EU hat Sanktionen gegen den russischen Präsidenten und Außenminister Wladimir Putin und Lavrov beschlossen. Aus dem Grund meinen manche Experten, dass Putin die Aussicht auf eine blühende Zukunft für Russland begraben habe. Teilen Sie diese Auffassung?
Nein, die teile ich so nicht. Glaube ich, eine enorme Selbstüberschätzung, auch von der westlichen Seite, als ob Russland, wie soll man sagen, nur blühen könne, wenn es mit dem Westen gut steht. Wir haben wachsende russisch-chinesische Beziehungen. Die Chinesen haben gerade etwas gemacht, was mich als Europäer absolut alarmiert hat. Wir sind auch abhängig von russischen und ukrainischen Weizenimporten. Und Russland hat jetzt gerade China anlässlich auch der Olympischen Spiele dort zugesagt, frei werdende Kapazitäten, um das mal so vorsichtig zu umschreiben, also möglicherweise vom Westen wegen der Sanktionen nicht mehr abgenommene Weizenmengen an China zu liefern. Und letztlich steckt eine Drohung dahinter, dass man sagt, wenn der Westen hier sich vollkommen dumm aufführt, dann tatsächlich werden wir die Verträge, soweit das rechtlich möglich ist, Russen sind da unglaublich liefertreu. Das ist also faszinierend, habe ich ja auch schon oft gesagt, eben dass ja Stunden vor Hitlers Angriff auf die Sowjetunion tatsächlich noch aus Russland ein kilometerlanger Güterzug mit den vereinbarten Waren an das Deutsche Reich geliefert worden ist, obwohl Russland zu dem Zeitpunkt schon wusste, die Deutschen werden in den nächsten Stunden angreifen. Und so passiert es auch. Also das ist russische Liefertreue, habe ich auch immer wieder wegen der unglaublich dummen Bemerkungen zu Nord Stream, die man hier so aus dem Westen hört, klar dagegen gehalten. So ist Russland nicht. Und wie soll man sagen, der Westen, das kann man auch klar sagen, leidet jetzt schon unter allen Sanktionen mehr, als Russland vermutlich leiden wird. Wir haben in diesen Tagen jetzt gerade den pakistanischen Regierungschef, hervorragender Mann, Imran Khan, in Moskau im Gespräch mit Putin, der möchte eine Pipeline bauen, gemeinsam mit den Russen und Pakistan versorgen. Kluger Schachzug, tolle Politik. Ich habe Russland vor Jahren geraten, sich intensiv um Pakistan zu bekümmern. Und das haben die auch gemacht, sehr interessant. Und hier sehen wir ein Ergebnis davon. Das heißt, auch Nord Stream 2 nicht in Betrieb zu nehmen, ist Moskau sowas von egal. Ich habe mit russischen Offiziellen gesprochen, die haben gesagt, allein durch die Preissteigerung der letzten Monate haben wir den gesamten Bau, soweit wir den finanziert haben, von der russischen Seite von Nord Stream 2 bereits wieder in der Tasche. Also die profitieren in gewaltiger Weise davon. Und dann muss man einmal sehen, dass ja Amerika, die USA, Kanada auch nicht, niemand sonst, heute technisch in der Lage ist, allein schon wegen fehlender Zulieferbetriebe, müssen Sie sich vorstellen, einen Apple-Laptop zu bauen. Ich halte hier so ein Gerät gerade in der Hand. Ja. Das ist hervorragend, ist in China gebaut. China beherrscht die Massenfertigung höchstkarätiger elektronischer Bauteile. Das ist im Moment in unserem industriellen Zeitalter die entscheidende Fähigkeit. China unterstützt Russland. Russland hat diese Fertigkeiten noch nicht und steht am Anfang dieser Dinge. Leider Gottes, Putin hat gekämpft, er hat es nicht geschafft. Das ist traurig. Das könnte, weil viel aus dem Westen tatsächlich geliefert wird, schwierig werden für Russland, wenn wir das plötzlich stoppen. Aber da gibt es China, da gibt es die enge Zusammenarbeit und da gibt es ein klares Angebot. Ja? Gas gegen elektronische Baufähigkeiten. Und innerhalb von kurzer Zeit wird man das dann schaffen. In Russland, da bin ich mir sicher, die haben tolle Ingenieure, gut ausgebildete Menschen. Das ist überhaupt keine Frage. Und da wird das gehen. Also diese Geschichte, dass Russland sich jetzt praktisch von einer geordneten Entwicklung verabschieden kann, halte ich für eine westliche Drohung. Und die ist weitgehend, nicht vollkommen selbstverständlich, da ist immer was dran, die ist weitgehend leer. Wir schauen auch auf den Iran, dürfen wir. Ja? Der Iran, der sich ja nun mit Sanktionen weltweit am besten auskennt und hat einen Teheran dahingestellt und baut an der U-Bahn und macht gewaltige Dinge, trotz unglaublicher Sanktionen. Also das ist ja wirklich sehr krass, was da alles über die Jahre passiert ist. Wir haben uns auch drüber unterhalten. Ich sehe das nicht.
Herr Hostel, erlauben Sie mir nur noch eine letzte Frage. Und die geht um die weiteren Entwicklungen auf diesem Feld. Ich bitte um eine kurze Antwort.
Genau, ganz schnell. Denn wir haben, glaube ich, das längste Interview in unserer Geschichte gemacht. Fast eine Stunde jetzt. Tatsächlich werden die russischen Truppen entlang der Linien, die auf der Karte sind, von den Rändern her, Norden, Weißrussland, Osten, Russland, Süden, durch die Donbass-Republiken und von der Küste her, durch Eroberung des Küstenstreifens, langsam in Richtung Zentralukraine vorstoßen, langsam oder schneller. Ich glaube, dass sich dieses Thema eher beschleunigt. Wissen tue ich das nicht, weil wir natürlich gar nicht wissen, ob nicht die USA kleinere Verbände nachts in die Ukraine fliegen und versuchen, da die Fronten zu stabilisieren. Das würde etwas bewirken. Aber inwieweit das tatsächlich die russische Kampfmaschine aufhalten kann, da zweifle ich an den ukrainischen und amerikanischen Fähigkeiten, wenn es eine solche Zusammenarbeit denn gibt, mit der ich rechnen muss, weil ja sozusagen Washington dann das Übliche tut, nämlich die Sache für Russland möglichst blutig und schwierig werden zu lassen. Aber ich glaube hier, dass die Fortschritte da sein werden und es kann eben darauf hinauslaufen, dass praktisch die Ostukraine mit den zu allermeist hauptsächlich russischsprachigen Menschen schließlich de facto erstmal militärisch, später vielleicht auch politisch von dem Rest, verbliebenen kleineren Rest der Ukraine abgetrennt werden könnte. Solche Analysen gibt es hier in Deutschland bereits und auch woanders. Hier hat das die Bild-Zeitung, glaube ich, vorgetragen durch einen Experten. Das sind Dinge, die sehe ich jetzt durch die Truppenbewegungen eindeutig eher bestätigt als, wie soll ich sagen, man muss da vorsichtig sein, weil man nicht weiß, was noch alles passiert, als tatsächlich widersprochen. Das ist der Gang der Dinge. Wir werden den Fall Kiews erleben. Relativ flott muss das passieren, weil natürlich Russland vermeiden muss, dass da eine ganze Verwaltungsinfrastruktur einfach in Flammen aufgeht. Daran hat Russland kein Interesse. Die müssen ja mit wie sie müssen ja weiterleben und weiter regieren lassen in dieser Hauptstadt, in dieser traditionellen Hauptstadt. Das kann man auch nicht einfach irgendwo aufs Feld verlegen. Das geht gar nicht. Also hier hat Russland noch einiges vor sich, aber ich denke, dass die russischen Truppen hier zusammen mit der russischen Politik und klugen Bemerkungen aus Moskau hier relativ stark und gut vorankommen.
Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharokny.
Ja, danke.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung. In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Sie haben bereits etwas aus dem Leben von Abu Nasr Muhammad Farabi erfahren und wir möchten heute über seine Errungenschaften und Werke sprechen. Abu Nasr Muhammad Farabi hat im 3. und 4. Jahrhundert islamischer Zeitrechnung gelebt, 9. bis 10. Jahrhundert nach Christus. Er ist in der Stadt Farab zur Welt gekommen, eine von zwei gleichnamigen Steppen, die im Gebiet des heutigen Kasachstan bzw. Afghanistan lagen. Farabi verstarb jedoch in Damaskus und wurde dort beigesetzt. Wir haben gesagt, dass kein Forscher seine iranische Herkunft bezweifelt. Die Behauptung einiger, er sei türkischer Abstammung gewesen, wird abgelehnt. Farabi war in einigen Wissenschaften seiner Zeit allen anderen Gelehrten voraus und hat Werke über sie verfasst. Er gilt als der Wiederbeleber der Philosophie und Begründer der islamischen Philosophie. Hauptthema seiner Philosophie ist das absolute Sein. Seine Philosophie hat islamischen Charakter, auch wenn er unter dem Einfluss der griechischen Philosophie, insbesondere von Aristoteles, stand. In den Augen von Farabi ist der Philosoph das Oberhaupt der Gesellschaft. Ähnlich wie Gott die Welt verwaltet, ist es der Philosoph, der die Angelegenheiten der Gesellschaft regelt. Farabi hatte besonders die politische Philosophie im Auge. Er ist ein Philosoph, der viele soziale und politische Sorgen erlebt hat. Aus diesem Grunde hat er eine philosophische Verbindung zwischen den sozialen und politischen Fragen hergestellt und auf diesem Gebiet verschiedene Werke geschaffen. Aus seiner Sicht lässt sich die Politik in zwei große Bereiche aufteilen, einen, der die Moral und einen anderen, der die zivilen Rechte betrifft. Der ethischen Politik liegen die Orientierung nach Gott und der Glaube an das Jenseits und die Offenbarung zugrunde. Die Grundlagen der Zivilpolitik bilden nach Ansicht von Farabi die Bedürfnisse der Gesellschaft sowie die Zusammenarbeit und Mitbeteiligung aller ihrer Mitglieder. Kennzeichnend ist, dass Farabi das zivile Glück davon abhängig macht, dass es mit der Moralpolitik übereinstimmt. Der iranische Philosoph Dr. Ebrahim Dinani sagt, Farabi ging es im Leben um Fragen der Gesellschaft und den Zusammenhang sozialer Beziehungen zu dem Ursprung des Daseins. Seine Gedanken kreisten zwischen der Physik und Metaphysik. Deshalb ist er auch als Kulturphilosoph bezeichnet worden. Das kulturelle Anliegen Farabis tritt in vielen seiner Werke zutage. Zwar haben alle muslimischen Denker immer auf irgendeine Weise über die Gesellschaft gesprochen, aber niemand in der islamischen Welt hat sich bis heute so sehr dem Thema Gesellschaft gewidmet wie er. Es heißt, dass Farabi über 100 Bücher über verschiedene wissenschaftliche Zweige geschrieben hat. Einige davon blieben uns und der Welt erhalten. Die drei wichtigsten Bereiche, in denen Farabi sich gedanklich vertieft und über die er geschrieben hat, sind die Philosophie, Logik und Metaphysik. Auf dem Gebiet der Philosophie ist Farabi der erste muslimische Philosoph gewesen, der unter großem Einsatz die Werke von Aristoteles und Platon inhaltlich vollständig verstanden und sie schriftlich kommentiert, erklärt und kritisch dazu Stellung genommen hat. Es ist in Wahrheit den Anstrengungen Abu Nasr al-Farabi zu verdanken, dass die Welt erneut mit den Werken dieser beiden griechischen Philosophen Bekanntschaft schließen konnte. Er war zwar mit der griechischen Philosophie gut vertraut, aber er begnügte sich nicht mit den Begriffen der griechischen Meister, sondern war ein selbstständiger kritischer Denker. Er hat philosophisch ein Weltbild errichtet, das trotz gewisser Ähnlichkeiten nicht mit der Welt von Platon und Aristoteles verwechselt werden darf. Farabi hat die Philosophie von den Griechen erlernt, aber diese Philosophie erhielt im Denken von Farabi Merkmale, die den Lehren des Islams nicht fremd waren. Farabi schloss mit der Ansicht von Aristoteles und Platon über Logik, Natur, Metaphysik und Moralbekanntschaft und hat sie dann im Rahmen der islamischen philosophischen Denkordnung auf geeignete Weise dargebracht. Farabi ging davon aus, dass es nur eine wahre Philosophie gibt und dass die großen Philosophen sich nicht uneinig sein können, dass sie alle die gleiche Absicht hegen und alle nach der Wahrheit suchen. Abu Nasr Farabi war in seinen zahlreichen philosophischen Werken bestrebt, die Philosophie den religiösen Überzeugungen der Menschen anzunähern oder mit anderen Worten, die religiösen Überzeugungen mithilfe der philosophischen Grundlagen und Methodik von Aberglauben und Illusionen fernzuhalten. Er beweist zum Beispiel, dass die Philosophie genauere Aussagen über die Wahrheit des Schöpfungsbeginns macht als die Überlieferung und dass sie dem Eingottglauben näher kommt. Zudem hat sich Farabi für die Verbreitung der Philosophie eingesetzt, denn er war der Ansicht, dass die Allgemeinheit die Philosophie genauso wie andere Wissenschaften benötigt. Daher hat er die Philosophie der religiösen Sprache und Begriffswelt angenähert. In zahlreichen Abhandlungen wurde dieses Werk im 10. Jahrhundert nach Christus von dem Philosophenkreis Ikhwan as-Saffar, Brüder der Reinheit, vervollständigt. Der iranische Philosoph Dr. Darwari, Autor des persischsprachigen Buches Farabi Muassise Falsafe Islami, Farabi, der Begründer der islamischen Philosophie, sagt: Farabi hat in der Philosophie die Position der selbstständigen Urteilsfindung erreicht. Er war nicht nur wie Aristoteles Lehrer der Logik, sondern er hat die Wissenschaften kategorisiert und die islamischen Wissenschaften eingeordnet und allen Wissenschaften eine logische und begründete Form gegeben. Farabi ist in Wahrheit der Wiederbeleber der Philosophie und der Begründer der islamischen Philosophie. Aus der Sicht von Farabi bildet die Kunde von dem einen Gott den wahren Kern der Philosophie und daher ist die Philosophie nicht verschieden von der Religion, welche auf der Einheit Gottes und den Glauben an ihn aufbaut. Der einzige Unterschied zwischen beiden besteht in der Methodik und nicht in der Absicht und Wesensart. Die eine benutzt die Fähigkeit des abstrakten Denkens und die andere die Vorstellungskraft. Und bei Farabi ist der ideale Mensch der oberste Vorsteher und Prophet und Imam. Farabi hatte ein besonderes Interesse an der Logik und bedeutende Werke darüber geschrieben. Er war darum bemüht, die Bedeutung der Logik, die von einigen abgelehnt wurde, darzulegen und zu zeigen, wieso die Gelehrten die Logik benötigen und welchen Nutzen sie bringt. Farabi ist der Ansicht, dass die Logik den Verstand stärkt und uns in Fällen auf den rechten Weg lenkt, in denen wir falsche Vorstellungen hegen und Irrtümer begehen. Farabi unterscheidet nach selbstverständlichen und nach abstrakten Aussagen. Bei selbstverständlichen Aussagen begeht die Allgemeinheit nach Ansicht von ihm keinen Fehler. So wird jeder bestätigen, dass eine Summe größer ist als ein Teil von ihr. Andere Aussagen müssen jedoch mit Hilfe des Denkens und des Vergleiches nachvollzogen werden, und in diesem Moment wird das Bedürfnis an der Logik verspürt. Farabi zieht einen Vergleich zwischen der Wissenschaft der Logik und dem Grammatikwissen der Sprache und sagt, die Logik steht zu den Aussagen im gleichen Verhältnis wie die Syntax zu den Wörtern. Auch der Metaphysik hat Farabi große Aufmerksamkeit geschenkt und auf diesem Gebiet viele Werke geschrieben. Er war bestrebt, eine Harmonie zwischen Philosophie und der Lehre von der Einheit Gottes herzustellen. Daraus ergab sich eine Denkordnung mit Regeln, die keinen deutlichen Widerspruch zur Religion bilden und ihr nicht fremd sind. Dieses Denkschema ist so aufgebaut, dass der Philosoph es als den Kern der Religion verstehen kann. Die Theologie, welche Aristoteles als die Krone der Philosophie betrachtet, bleibt bei Farabi nicht in der Form, wie Aristoteles sie in seinem Buch über die Metaphysik beschreibt, bestehen, sondern Farabi nimmt Änderungen in ihr vor. In seinen Augen bewegen sich die Lebewesen von der niedrigsten Stufe in Richtung der Vollendung, während nichts die Stufe der Vollkommenheit Gottes erreicht. Beim nächsten Mal möchten wir eine weitere iranische Persönlichkeit vorstellen, nämlich Abu Reyhan Biruni.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Registrierung von 5 historischen Denkmälern Irans in der Liste des Erbes der islamischen Welt der ICESCO. Weiterhin guten Empfang.
In einem Schreiben an den iranischen Minister für Kulturerbe, Tourismus und Kunsthandwerk gab der Generalsekretär der ICESCO-Nationalkommission die Aufnahme von 5 kulturellen und historischen iranischen Denkmälern in die Liste des islamischen Welterbes bekannt. Die Organisation der Islamischen Welt für Bildung, Wissenschaft und Kultur, ISESCO, hat die folgenden 5 Denkmäler in die Liste des Erbes der Islamischen Welt aufgenommen: den historischen Komplex von Bastom in Semnon, die Kulturlandschaft der Alamut-Bergfestung, den Mausoleumskomplex von Sheikh Ahmad Jam, die Kulturlandschaft von Mosule in Gilan und die Alawitenkuppel von Hamedan. Die ISESCO ist eine aus der Organisation für Islamische Zusammenarbeit OIC hervorgegangene Fachorganisation mit Hauptsitz in Rabat in Marokko. Sie ist in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation in islamischen Ländern tätig und fördert die Beziehungen zwischen den Mitgliedsländern. Sie wurde 1979 gegründet. Um das Erbe der islamischen Welt besser identifizieren, vorstellen und schützen zu können, erstellt die ISESCO seit mehreren Jahren eine Liste kultureller und historischer Objekte und Denkmäler in der islamischen Welt. In diesem Beitrag werden wir Ihnen kurz die 5 historisch-kulturellen Denkmäler in Iran vorstellen, die von der ISESCO in die Liste des historischen Erbes der islamischen Welt aufgenommen wurden. Die Alawitenkuppel befindet sich im Zentrum von Hamedan und ist eines der Architektur- und Stuckmeisterwerke nach dem Islam. Khagani, ein iranischer Dichter, bezeichnete sie als die grüne Kuppel. Sie war aufgrund ihrer einzigartigen Form und ihrer außergewöhnlichen Eleganz und Dekoration schon immer von besonderem Interesse für die Wissenschaftler. Die Alawitenkuppel wurde ursprünglich als Moschee erbaut. Später wurde dieser Bau jedoch durch die Schaffung einer unterirdischen Krypta zum Grab der Alawitenfamilie. Die Bezeichnung dieses Baudenkmals mit Alawitenkuppel rührt daher, dass es in der fernen Vergangenheit eine Kuppel hatte, die jedoch im Laufe der Zeit eingestürzt ist. Die Alawitenkuppel ist eines der wertvollen und seltenen Bauwerke des 6. und 7. Jahrhunderts nach der Hijra und besteht aus einem würfelförmigen Gebäude mit den Maßen 12,8 x 12,5 Meter mit einer Höhe von 11,5 Metern. An 4 Seiten ist sie von 4 säulenartigen Pfeilern mit einer Höhe von 9,5 Metern und einem Durchmesser von etwa 2 Metern umgeben, die wie Türme aussehen. Die Innenwände und Bögen des Gebäudes sind auf sehr schöne und kunstvolle Weise mit Stuckmotiven, Arabesken und geometrischen Mustern verziert. Auf der Südseite des Gebäudes befindet sich ein Altar, der eines der seltenen Beispiele in der islamischen Architektur in Iran ist und dessen verschiedene Teile, wie die anderen Innenwände des Gebäudes, mit koranischen Inschriften sowie pflanzlichen und geometrischen Motiven verziert ist. Nun berichten wir Ihnen über die Alamut-Bergfestung, eine der Touristenattraktionen der Provinz Ghazvin und eine der wichtigsten historischen Burgen in Iran. Sie ist ein idealer Ort für diejenigen, die sich für Geschichte und Archäologie interessieren. Diese Bergfestung war im 5. Jahrhundert nach der Hijra der Sitz von Hassan Sabah, dem Gründer der Ismailiten. Er wurde durch seine militärischen Aktivitäten sehr bekannt. Die Alamut-Bergfestung ist nicht nur eine spektakuläre historische Attraktion, vielmehr ist sie auch von wunderschöner Natur umgeben und nur wer die Treppen von Alamut erklimmt und diesen schweren Weg geht, kann die Magie dieser Burg verstehen. Die Alamutberg wird von den Einheimischen Hassanburg genannt und besteht aus einem westlichen und einem östlichen Teil. Die Burg ist ein enormes Bauwerk, das auf felsigen Klippen errichtet wurde, und ihre Mauern sind entsprechend der Form und Position der Klippen ausgerichtet. Aus diesem Grund variiert ihre Breite in verschiedenen Teilen. Das Tor und der einzige Eingang zur Burg befindet sich an der Nordostseite. Die Mauern rund um die Burg und die Türme haben überall Stützmauern, die 8 Meter hoch und parallel zur Hauptmauer gebaut sind und eine Dicke von 2 Metern aufweisen. Da einst das ganze Jahr über viele Menschen dort lebten, wurde auch viel Wasser benötigt, und die Erbauer der Burg haben mit großen handwerklichen Fähigkeiten eine Zisterne gebaut und Kanäle im Herzen der Felsen, die das Wasser aus der Ferne in die Zisterne leiten. Am Südhang des Berges wurde ein breiter und tiefer Graben ausgehoben, der mit Wasser aus dem Inneren der Burg gefüllt wurde, damit von dieser Seite keine Feinde eindringen konnten. Nun kommen wir zur Beschreibung der Stadt Mosuleh in der nordiranischen Provinz Gilan. Mosuleh liegt im Südwesten dieser Provinz und ihr Areal umfasst derzeit etwa 100 Hektar. Aufgrund ihrer Höhenlage auf 1050 Metern über dem Meeresspiegel hat man in Mosuleh einen Blick auf die Berge im Norden, Süden und Westen und im Osten über üppig bewachsene Täler. Bedingt durch die Hanglage gibt es einen Höhenunterschied von etwa 120 Metern zwischen dem niedrigsten und höchsten Punkt der Stadt. Die Architektur der Gebäude in Mosuleh gehört zur Sandier-Ära im 18. Jahrhundert nach Christus. Da die Stadt an einem Berghang liegt, sind die Häuser stufenförmig übereinander gebaut. Die Häuser wurden aus Holz, Stein und Lehm errichtet. Die Häuser sind normalerweise zweistöckig und bestehen aus 2 Teilen, einem Winterteil und einem Sommerteil. Der Winterteil besteht aus einem kleinen Raum auf der Rückseite des Hauses mit einem Herd in der Mitte zum Kochen und natürlich zum Wärmen. Der Sommerwohnbereich hat hölzerne Schiebefenster, die mit schönem und buntem Glas verziert sind. In diesem Gebiet gibt es sehr kalte Winter und milde Sommer. Deshalb wurden die Häuser nach Süden ausgerichtet, um in der kalten Jahreszeit die meiste Sonne und Wärme zu bekommen. Mosuleh hat 4 Hauptviertel, einen 4-stöckigen Markt und mehr als 350 Häuser und Wohnungen. Es gibt mehrere Museen, Moscheen und Schreine in dieser kleinen Stadt, und sie ist von Wäldern, Wasserfällen und Wasserläufen umgeben. In Mosuleh bildet das Dach eines Hauses den Hof und die Terrasse des Nachbarhauses über ihm. Daher sollte beachtet werden, dass man beim Laufen keinen allzu großen Lärm macht, um die Bewohner nicht zu stören. Blumentöpfe mit Geranien und andere dekorative Extras auf den Terrassen und den Fensterbänken der Häuser tragen zur Schönheit und Bekanntheit der stufenförmigen Häuser in Mosuleh bei und haben diese Stadt zu einem der schönsten Orte in Iran gemacht, der ein sehr beliebtes Fotomotiv ist. Das Grabmal von Scheich Ahmad Jami befindet sich in der nahezu 800 Jahre alten Stadt Torbat-e-Jom in der Provinz Khorasan-Rezavi. Dieser historische Komplex umfasst 10 Denkmäler, die von den Anhängern von Scheich Jami über 3 Jahrhunderte hinweg nach und nach errichtet wurden. Die Hauptkuppel befindet sich in der Mitte des Komplexes und auf der Nordseite befindet sich eine Veranda, von der aus man auf den großen Innenhof des Mausoleums blickt. 2 kleinere Kuppeln namens Weiße Kuppel und Kermani-Moschee befinden sich im Westen und Osten der Terrasse. Zu den Gebäuden dieses historischen Komplexes gehören die Atiq-Moschee, die Neue Moschee und die Überreste der Firuz-Shahi-Schule. Zur Dekoration dieses Komplexes wurden Fliesen und Stuck verwendet und an verschiedenen Stellen sind Inschriften mit der Tulut, Solz-Schrift oder Kalligraphie in verschiedenen Farben zu sehen. Scheich Jam ist ein Mystiker und Sufi des 6. Jahrhunderts nach der Hijra, der in seiner Jugend den Weg der Mystik und Askese wählte und sich nach langen Reisen in dieser Region niederließ. Er baute dort ein Kloster und eine Moschee und verbrachte viele Jahre seines Lebens damit, zu lehren, Recht zu leiten, Reden zu halten und Abhandlungen und Bücher zu schreiben. Er erlangte spirituellen Einfluss unter verschiedenen Volksschichten, einschließlich bei einigen politischen Herrschern. Scheich Ahmad hat Titel wie Scheichul Islam, Qutbul Autad, was so viel bedeutet wie Universalgelehrter und Heiliger Mann, Scheich Abu Nasr, Ahmad Jandapil, der Älteste oder der Scheich von Jam. Das Grab des Scheichs befindet sich im Freien vor der Veranda der Moschee. Auf dem Grab befindet sich ein etwa 2 Meter hohes Steinsymbol mit schönen Gravuren. Auf das Grab wurden keine Steinplatten gelegt, sondern ein Pistazienbaum wurde darauf gepflanzt. Die Pilger, die zum Grab von Scheich Ahmad Jami kommen, betrachten diesen Baum als Symbol für Fruchtbarkeit, Unsterblichkeit, absolute Wahrheit und Quelle des Lebenselixiers. Das Erblühen eines Baumes auf einem Grab versinnbildlicht die Verewigung der Erinnerung an die begrabene Person. Die Stadt Bastom liegt 6 Kilometer nördlich von Shahrud in der iranischen Provinz Semnan und wurde in vielen Büchern und Reiseberichten erwähnt. Die politische Bedeutung und wirtschaftliche Prosperität von Bastom zusammen mit dem Schrein von Imam Sadeh Muhammad, dem Sohn von Imam Jafar Sadeh, Friede sei mit ihnen, und auch des großen iranischen Mystikers Bayazid Bastami haben im Laufe der Jahrhunderte zur Erweiterung des historischen Komplexes dieser Stadt geführt. Der schöne und historische Komplex von Bayazid Bastami umfasst Bauwerke ab der Seldschukenzeit. Im Zentrum befindet sich der Schrein und das Kloster von Abu Yazid Taifur ibn Isa ibn Surushan Bastami mit dem Beinamen Sultan al-Arifin Bayazid Bastami. Er ist einer der großen Mystiker, über den viel gesprochen und geschrieben wurde. Bayazid Bastami war einer der Männer des 2. und 3. Jahrhunderts nach der Hijra und hatte viele Anhänger. Sein Schrein ist ein einfaches Grab in der südlichen Ecke des Hofes, neben der Kuppel und der Veranda. Es heißt, dass nachdem Bayazid im 3. Jahrhundert nach der Hijra an diesem Ort begraben wurde, kein weiteres Gebäude dort errichtet wurde. Zu den Gebäuden dieses Komplexes, von denen jedes eine lange Geschichte hat, gehören unter anderem auch die zweite Moschee von Bouyazid Bastam, die Ilkhani-Moschee, die große Bastam-Moschee, das Imam-Sadeh-Muhammad-Gebäude, die Ghaznan-Khan-Burg, die westliche Veranda und noch weitere Bauten. Damit sind wir am Ende der kurzen Beschreibung der fünf historischen iranischen Kulturdenkmäler angekommen, welche in die Liste des Kulturerbes der Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur der islamischen Welt, ISESCO, aufgenommen wurden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.